Ich sag mal so rum, die eigenen Monster in unserer Seele, die können ja nur so lange wirken, wie sie keine Namen haben. Und ich würde sagen, das ist meine Verantwortung, auch als Mann immer wieder diesen Ungeheuern Namen zu geben. Und dann kann ich mit ihnen hantieren.
Hallo Konstantin, ich freue mich wieder mit dir hier im Feinhörig-Podcast zu sprechen. Letztes Mal haben wir über deine 5000 Kilometer Fahrradtour in die Wüste Westsaharas gesprochen. Heute sprechen wir über ein Thema, das zu den heißen Eisen unserer Zeit gehört. Ein Thema, das viel diskutiert, aber selten ehrlich durchbuchstabiert wird. Es geht um diese Frage, was heißt es heute, ein Mann zu sein? Konstantin, du bist Soziologe, Familienvater und jemand, der es liebt, als Mann und mit Männern unterwegs zu sein.
So ist es.
So ist es. Grundlage unseres Gesprächs ist jetzt ein Text, den du offensiv und ehrlich geschrieben hast. Der heißt der All-in-Mann. Der All-in-Mann. Aufs Ganze gehen, ohne dabei drauf zu gehen. Er wird im nächsten OERC Salzkorn erscheinen. Und in der Beschreibung dieser Folge werden wir dann auf den Text verlinken. Du beschreibst in deinem Text dieses Bild des All-in-Mannes. Was bedeutet dieses Bild für dich ganz konkret persönlich?
Wir ringen ja immer um die Frage, was heißt das Mann zu sein, was bedeutet Männlichkeit? Und für mich ist dieses Bild des All-in-Mannes eigentlich von Jesus Christus selber hergeleitet, der als Mann All-in gegangen ist. Natürlich gehen Frauen auch All-in, aber ich habe doch den Eindruck, dass Männer nochmal anders All-in gehen können, auf eine andere Art und Weise, die das Weibliche sehr gut ergänzen kann. Und für mich heißt es persönlich, als Mann immer zu überlegen, in was will ich mein Leben hinein investieren, hinein schenken, hineingeben. Und weil ich erlebe auch viele Männer, die sind sehr stark um sich selbst, die kreisen sehr stark um sich selbst herum. Und da immer wieder die Frage, also in was will ich hineinleben, in was will ich mein Leben hineingeben?
Ja.
So mal allgemein formuliert, ja.
Ja, vielen Dank. Das Bild All-in kommt ja vom Pokern,
So ist
nehme ich
es,
an. Genau.
genau, ja.
Gibt es da einen Bezug auch zu Mannsein oder ist es nur zufällig gewählt?
Du meinst es beim Pokern?
Genau,
Ja.
das
Wir,
Bild.
ja, wir bieten ja schon als OJC seit, ich sag, seit den Anfängen, seit 68 Seminare an, unter anderem auch Männerseminare. Und wir haben gemerkt, dass wir Männer oder Männer tun sich manchmal schwer, zu Seminaren zu kommen, weil sie dann denken, ach, da geht es jetzt um mich und da muss ich jetzt persönliche Gefühle oder Ähnliches äußern. Und da haben wir uns einen Rahmen überlegt, wo wir Männer einladen können, zum einen im Thema. Und gleichzeitig dann aber es auch von der männlichen Seite her zu vertiefen. Und da ist das Pokerspiel ein Zugang, wie andere Seminare, Maß halten, wo wir dann Bier brauen oder wo es um Schach geht, dann nächster Move. Und da bieten wir im Grunde genommen eigentlich nichts anderes an, als wir spielen miteinander Poker und gleichzeitig verknüpfen wir die Themen des Pokerspiels mit dem Thema des Mannseins. Und da geht es unter anderem auch zum Beispiel das klassische Thema Pokerface. Ja, ich muss ja beim Pokern. Darf der andere meine Karten nicht sehen? Mein Gesicht ist aber auch, signalisiert ja auch etwas. Und letztendlich muss ich da auch eine Maske aufhaben. Und da kann man sehr schnell die Thematik verknüpfen, wie gehe ich mit meinen Masken als Mann um? Und das mal zum Thema zu machen. Aber eben in dieser Kombination des Spielens, aber auch zugleich mit thematischen Impulsen.
Du gehörst offensichtlich nicht zu denjenigen, die es schwer haben, auch über Persönliches was zu sagen. Du schilderst im Text eine sehr persönliche Szene, auch aus deinem Familienalltag, in der du an deine Grenzen gekommen bist und auch einfach sehr wütend geworden bist. Warum war es dir wichtig, genau diese Geschichte zu erzählen?
Na, ich sage immer so, man kann ja viel Theoretisches schreiben. Also es geht ja letztendlich auch um das Thema, wer all in gehen will oder wer sein Ganzes geben will, muss auch mit seiner eigenen Bedürftigkeit, die muss er im Blick behalten. Weil wenn er sie nicht im Blick behält, dann gerät er oft in gefährliche Fahrwasser. Habe ich auch einige Beispiele genannt. Und mir ging es letztendlich darum, immer wieder zu sagen, oder mir hat es früher auch sehr oft geholfen, wenn Männer ehrlich wurden mit sich. Und das hat mich dann wiederum herausgefordert, mit meiner eigenen Ehrlichkeit konfrontiert zu werden, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich dann auch dieses persönliche Beispiel gegeben, was wir auch immer, und das ist wirklich ein OJC-Duktus oder ein OJC-Grundinhalt, dass wir nie nur von der Theorie kommen, sondern auch mal von der Biografie und das miteinander verknüpfen. Und mich hat das immer an der OJC fasziniert, dass die Referenten, die vorne standen, auch immer ganz ehrlich, also stockehrlich, stocknüchtern von sich erzählten, um andere auch zu ermutigen, von sich zu erzählen.
Auf die Bedürftigkeit würde ich gern nachher zurückkommen. in der Reflexion dieser Szene aber taucht bei dir auch ein Stück weit der Schmerz, der ganz persönliche Schmerz über das Verhältnis zu deinem Vater auf. Denkst du, dass viele Männer heute mit solchen vererbten Mustern, die aus Beziehungen herrühren, zu kämpfen haben?
Also ich würde sagen, jeder, egal ob Mann oder Frau, hat letztendlich immer mit einer biografischen Komponente zu ringen, der eine mehr, der andere weniger. Das ist ja oft so, ich erlebe das auch selber als Vater. Ich will ja meinen Kindern wirklich das Beste geben und auch in der Erziehung, auch im Umgang mit ihnen. Und trotzdem habe ich meine eigenen Grenzen darin und gebe ihnen natürlich auch Seiten mit, die jetzt, wo ich mal ausraste, wo ich austicke, wo ich unfair bin, wo ich ungerechtfertigt bin, den einen vielleicht gegenüber dem anderen übervorteile. Und ich würde sagen, ja, jeder kommt mit einer biografischen Wunde, die kann mal tiefer sein, die kann mal weniger tief sein. Und letztendlich ist ja immer die spannende Frage, setze ich mich damit auseinander oder nicht? Und das ist ja letztendlich genau die Situation, so habe ich es auch beschrieben, Druck drückt beides aus uns raus. Also das Beste und das Bedürftige zugleich. Das heißt, unsere tollen Eigenschaften, wo wir wirklich auch fähig und leistungsfähig sind. Aber es kommt auch ein Moment, wo wir dann auch merken, nee, da meldet sich dann die Bedürftigkeit. Und deswegen würde ich sagen, jeder, der dann eine Ausweichhandlung vollzieht oder sei es, dass er sich im Konsum verliert oder in Serien oder in Pornografie oder whatever, da wird er eigentlich mit sich konfrontiert und versucht in dem Moment auch etwas zu reparieren, sage ich mal, etwas heil werden zu lassen.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt schon einige Stichworte genannt. Bevor ich darauf eingehe, habe ich aber noch eine Frage bezüglich der Vatererfahrung. Kann man sagen, verallgemeinernd, dass die immer ein Stück weit eine Rolle spielen in der jeweiligen Entwicklung als Mann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja letztendlich die große Herausforderung des Jungen, also wenn man es entwicklungspsychologisch das betrachtet, im Gegensatz vielleicht zum Mädchen, der Junge merkt irgendwann, dass er nicht so ist wie die Mutter. Also die Mutter ist ja quasi die erste Bezugsperson, ist ja anfangs auch eine symbiotische Bindung da. Das Kind kann nicht zwischen sich und der Mutter unterscheiden. Doch irgendwann merkt der Junge, dass er anders ist als die Mutter. Und dann ist seine Frage, das ist alles sehr reduziert formuliert, seine Frage, wer bin ich eigentlich und wer ist mein Gegenüber? Und im Entdecken, dass es das Männliche gibt, muss er diese extra Herausforderung annehmen, in das Männliche hineinzuwachsen. Und da ist letztendlich die spannende Frage, gelingt die Bindung zum Vater? Da kann auch manchmal die Mutter im Weg stehen, gerade wenn Väter mit ihren Kindern toben, was ja eine unglaublich wichtige Erfahrung für Kinder ist, dieses Angst und Geborgenheit gleichzeitig zu erleben, also wenn der Vater das Kind hochschmeißt. Ja, das ist eine ganz klassische Situation, wo das Kind kurz Angst verspürt und dann aber wieder Geborgenheit. Und das scheint offenbar nicht immer zu gelingen, dass Söhne mit ihren Vätern eine gute, gesunde Bindung aufbauen können, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen würde ich sagen, ja, jeder Mann hat ein Stück weit etwas, wo er sich nochmal fragen muss, wo komme ich her, wer bin ich und wo gehe ich hin als Mann und dann auch später als Vater.
Und das ist mit anderen Worten dann auch das, wozu in den Seminaren ermutigt werden soll, dass diese Auseinandersetzung auch mit der eigenen Vatergeschichte ein Stück weit vielleicht anfängt.
Unter anderem auch. Also das geschieht dann meistens dann eher zeugnishaft im Sinne von, wie hat mich mein Vater geprägt? Und ich merke ja auch, habe ich auch selber bei mir gemerkt und merke ich auch bei vielen Männern, diese tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit mit dem Männlichen und da ist das Väterliche. Ich finde das Bild für die Sehnsucht nach Verbundenheit. Mhm. Ja.
Heute, wenn man nach Männlichkeitsbildern überlegt, welche gibt es, landet man sehr schnell auch zumindest bei Vorstellungen, die sowas wie etwas mehr Emotionalität oder mehr Achtsamkeit und vielleicht auch weniger so die klassischen Rollen, Bilder und Zuteilungen. Gibt es etwas, was du daran bereichernd findest und wo würdest du Gefahren sehen?
Ja, ich würde generell sagen, das Männliche hat es heute eher schwieriger. Ich würde da jetzt aber keine, ach die armen Männer, die haben es ja so schwer formulieren. Ich würde mal sagen, gerade durch die feministische Bewegung haben viele Frauen auch ihre Rolle gefunden. Die Frau weiß, wer sie ist und was sie ist und was sie nicht sein soll. Währenddessen der Mann, der vielleicht noch früher aus dem Patriarchat herkommt, der hat keine vorgegebene Rolle mehr, in der er agieren soll. Und jetzt ist natürlich immer das Schwierige, wenn man ja auch Rollen nimmt, dass sie schnell in Stereotype hineinwandern oder dann schnell in eine Festlegung hineinwandern. Und deine Frage nochmal, da ging es in die
Frage, gibt es etwas, was trotzdem an diesem Neuen, was sicherlich auch ein Stück weit durch den Feminismus zum Vorschein gekommen ist, was daran bereichernd ist, aber auch was ist eine Gefahr?
Ich finde, eine wichtige Rolle ist letztendlich, dass Männer einen Zugang zu sich selber finden, also zu ihrer inneren Lebenswelt. Und das ist sicherlich eine größere Herausforderung, dass sie sprachfähig werden in den Dingen, die sie als Männer auch beschäftigen in der tiefsten Seele. Also jenseits von, wenn ich einen Mann frage, wie geht's dir, sagt er nur gut oder schlecht, sondern kann er das noch etwas weiter auskleiden, kann er das noch formulieren? Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, der sicherlich hinzugekommen ist. Entscheidend ist aber, dass wir nicht nur, ich sag mal, in der reinen Gefühlsreflexion hängen bleiben, weil da habe ich auch dann manche Männer erlebt, die dann in so einer, ich sag mal, Gefühls-, auch fast Depressionssackgasse gelandet sind und da nicht mehr rausgekommen sind.
Du beschreibst es, dass Männer oft im Außen leben, die bauen, die machen, die leisten. Und das hat ja auch was. Ich glaube, ganz viele unserer großen, auch zivilisatorischen Errungenschaften, sowas wie das Straßennetz oder Schienennetz, wären ohne diese physische Kraft vieler Männer schlicht nicht zustande gekommen. Der Preis dafür scheint aber dann doch mit diesem Verlust des Innenlebens und vielleicht auch eine Unzugänglichkeit zu der eigenen Bedürftigkeit einherzugehen. Warum ist es aus deiner Sicht so schwierig, sich dieser eigenen Bedürftigkeit zu stellen?
Naja, ich meine, ich sag mal, es gibt ja ein Bild, das sicherlich noch bei vielen nachhängt, nach dem Motto, ein Mann soll keine Gefühle haben, er soll immer stark sein, er soll auch immer präsent sein. Und das ist sicherlich auch eine Erwartungshaltung an ihn. Also im Sinne von auch in der eigenen Familie wird er vielleicht als Stabilisator gesehen, als Ausgleichender. Das ist vielleicht so eine Rolle, dass wir natürlich auch Männerbilder tradieren in unserer Kultur, sei es durch Filme, wobei die zeichnen oft nochmal eine andere Stereotype, viel stärker. Ich glaube aber, die größte Herausforderung ist tatsächlich die, dass Männer A, kein Vokabular haben für das, was sie selber empfinden, und B, es ist auch unangenehm, sich mit den schmerzhaften Seiten der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Und ich kann wirklich jeden Mann, ich fühle das, wenn jemand sagt, ich will da eigentlich gar nicht dran, weil es einfach schmerzhaft ist. Und wer will schon Schmerzen freiwillig spüren? Und lieber bewege ich und verändere ich die Welt, als dass ich in mir was verändere.
Was hat denn dir ganz konkret geholfen, dich in diese Auseinandersetzung mit dem Schmerzhaften, dich hineinzubewegen?
Also zum einen andere Männer, die sich mit ihrer eigenen Biografie auseinandergesetzt haben, die sich konfrontiert haben mit ihrer eigenen Biografie. Das war sicherlich so das eine. Und das andere war, als ich selber auch mit meinen eigenen Grenzen konfrontiert wurde. Ich habe es ja auch in dem Text beschrieben mit den eigenen Kindern. Kinder sind wunderbare Trigger-Elemente in der Familie. Die wissen sofort, wo sie den Finger reinstecken müssen und man in die Luft geht. Ich habe es aber auch gemerkt im Umgang mit meiner Frau, auch da zu merken, dass ich Grenzen habe. Und da habe ich gemerkt, also wenn ich jetzt ich kann natürlich immer an dieser Grenze bleiben und versuchen, diese Grenze zu vermeiden. Aber wenn ich wirklich wachsen will, wenn ich auch frei werden will von dieser jenen Begrenzung, dann heißt es wirklich, sich damit biografisch auseinanderzusetzen. Also wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Was hat mich verwundet? Was hat mich verletzt? Und es gibt so viele Gelegenheiten, sei es, dass der eigene Chef oder dass andere Männer einen aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch gar nicht beabsichtigt, dass man sich gedemütigt fühlt oder dass man sich minderwertig fühlt. Und das sind eigentlich wunderbare Triggermomente, die ein Zeichen sein können, hey, hier kannst du echt nochmal arbeiten an dir.
Ich glaube, manche würden vielleicht auch sagen, dass dieses Ideal vom All-in-Mann, das setzt letzten Endes Männer nur noch mehr unter Druck. Stark sein, hingebungsvoll, sich aufopfern und so weiter. Wie würdest du auf diese Kritik antworten?
Ja, natürlich, das All-In ist eine absolute Zuspitzung eines Bildes. Ich kann nicht jeden Tag und immer All-In gehen, das ist ja beim Pokerspiel genauso, sondern ich gehe ganz gezielt zu bestimmten Situationen, gehe ich All-In. Also Jesus ist ja auch All-In gegangen am Ende, als er ans Kreuz gegangen ist. Das kannst du auch nur einmal machen, also dein Leben lassen. Natürlich ist das bei Jesus nochmal eine andere Geschichte. Und da würde ich auch sagen, mir geht es nicht um den Druck, etwas leisten zu müssen. Ich habe das eine Beispiel, auch ein Mann, der sich, ich sag mal, aufopferungsvoll um seine kranke Frau kümmert. Das ist ein All-In. In dem Moment gehe ich All-In. Und entscheidend ist für mich zu wissen, wann ich All-In gehen muss. Das ist für mich der Punkt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich bei meiner Diplomarbeit All-In gehen muss, ja, also alles geben muss. Es kann aber auch sein, dass ich in der Beziehung, wenn wir eine Ehekrise haben, da muss ich nochmal All-In gehen. Da kann ich nicht mit vorgehaltener Hand spielen. Da kann ich nicht so tun, als ob. Sondern da heißt es jetzt, alles andere muss jetzt irgendwie, da hat einen sekundären Platz. Und das Primäre ist jetzt gerade die Störung in meinem Leben.
Mhm. Im Text sprichst du auch sehr offen über die dunklen Seiten männlicher Bedürftigkeit, von Überforderungen oder vielleicht auch Workaholism, also zu viel arbeiten, bis hin zu Pornografie. Was meinst du mit diesen dunklen Seiten? Wie äußern sie sich denn konkret?
Dunkle Seite ist jetzt auch erstmal nur ein Bild für etwas. Es geht ja letztendlich darum, dass wir alle bedürftige und zugleich auch verletzte Wesen sind. Ein gesunder Mensch kann mit seiner Bedürftigkeit angemessen umgehen, kann sie zur Sprache bringen, kann Wege suchen, wie diese Bedürftigkeit eine Befriedung findet, die satt macht. Das ist ja letztendlich auch mein ganzes Anliegen bei allen Seminaren, dass wir als Männer frei werden, also freier werden aus der Selbstumkreisung. Die dunkle Seite kann, also wie das ein Beispiel in dem Text, wo ich dann einfach auf einmal explodiert bin gegenüber meinen Kindern oder wo ich merke, dass ich, was weiß ich, jetzt anfange, ich hatte einen anstrengenden Tag und jetzt muss ich mir unbedingt was Neues kaufen. Nochmal, das ist alles vielleicht so homöopathische Elemente, aber es geht letztendlich immer wieder darum, um zu einer Befriedung zu kommen, zu einem inneren Frieden. Und diese ganzen Ersatzhandlungen bieten ja am Ende keinen Frieden. Das ist ja wie, die helfen letztendlich auf die lange Sicht nicht. Und ich sag mal, dann ist man natürlich ganz unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel nicht mehr in eine gesunde Selbstregulation komme, ohne etwas zu tun, was ich eigentlich nicht brauche, was vielleicht mir auch gar nicht gut tut, was meinen Kindern nicht gut tut, was meiner Frau nicht gut tut. Dann bin ich echt an einem Moment, wo ich echt nochmal fragen muss, was ist das eigentlich und warum handle ich so?
Ja. Du erwähnst auch, dass diese dunklen Seiten oder diese vielleicht auch ein bisschen zwanghafte Seiten oftmals etwas sind, was in christlichen Kreisen tabuisiert sind. Warum glaubst du, ist das so?
Ja, ich würde nicht dezidiert christlichen Kreisen sagen. Also nochmal, das, was ich da beschrieben habe, ist in der säkularen Welt noch viel stärker. Ich denke mal, wir als Christen haben noch zumindest noch ein Sündenverständnis, ja, und das hindert uns vielleicht öfters, Dinge zu tun, die man vielleicht normalerweise tun würde, die vielleicht gar nicht gut sind. Mir hat das mal sehr geholfen in der OJC, dieser Satz, nicht alles richtig machen, sondern aufrichtig bleiben. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir gerade, auch unter Christen, wollen wir es ja richtig machen. Ja? Wir meinen, wenn ich die Gebote halte, wenn ich mich korrekt verhalte, das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die noch viel wesentlichere ist eigentlich, dass wir aufrichtig werden miteinander. Nur der Aufrichtige kann auch am Ende aufrecht gehen. Nur der Aufrichtige kann auch am Ende beichten. Nur der Aufrichtige kann sagen, Jesus Christus, erbarme dich meiner, ja, denn ich bin ein Sünder. Und wer das aber nicht kann, da ist das natürlich schwierig. Und das heißt, wie kommen wir auch in christlichen Kreisen dahingehend, dass wir ehrlich und offen miteinander werden und dass wir lernen, aufrichtig mit unseren Fragen umzugehen.
Ja, letzten Endes ist es ja, es ist schon auch was oftmals dann schambehaftet ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und worüber es einfach schwierig ist zu sprechen.
Und natürlich haben wir auch bestimmte Idealbilder von uns, die wir nach außen vermitteln wollen, was ja auch toll ist. Wir wollen unsere goldene Seite zeigen. Ja. Ist ja auch alles ganz verständlich und alles ganz richtig. Ja.
Ich habe kürzlich bei Pater Jacques Philippe gelesen, dass wenn man sich so sehr auch über die eigene Sünde entsetzt, kann man das letzten Endes so sehen, dass dahinter im Grunde ein Stolz steht, insofern als dass es eigentlich einem nicht überraschen müsste, dass man immer wieder hinfällt und etwas tut, was man besser nicht getan hätte. Aber dass das letzten Endes uns nicht hindern soll, immer wieder auch in die Beziehung zu Gott hineinzugehen,
Genau. Das
fand ich war ein sehr hilfreicher Hinweis.
Ja.
Jetzt haben wir über die problematischen Seiten des Umganges mit eigener Bedürftigkeit gesprochen. Wie sähe denn ein gesunder Umgang mit der eigenen Bedürftigkeit aus?
Also ein gesunder Umgang mit Bedürftigkeit heißt nicht, also zum einen erstmal die Bedürftigkeit wahr sein zu lassen. Das fällt ja oft erstmal sehr schwer, diese Bedürftigkeit überhaupt stehen zu lassen, sie zu bejahen. Und da sind wir natürlich auch schnell, ich sag mal gerade auch im christlichen Milieu, dass man sagt, okay, das ist jetzt schlecht und deswegen versuche ich das wegzumachen oder wegzudrängen. Und das ist aber nicht der richtige Umgang, sondern letztendlich heißt es, wie auch die Wüstenväter das auch immer wieder schön darstellen, die inneren Regungen wahrnehmen und erstmal also wahr sein lassen. Mhm. Und das ist schon mal echt ein ganz großer Schritt, wenn jemand dazu in der Lage ist, etwas wahr sein zu lassen, ohne es schön zu reden, ohne es zu blockieren, ohne fluchtartig in was anderes hineinzugehen. Und dann ist ja letztendlich der zweite Schritt, die nächste Herausforderung, bin ich in der Lage, das, was ich als Bedürftigkeit wahrnehme, auch in Worte zu fassen, jenseits von ich bin traurig, jenseits von, ist ja schon mal gut, wenn ein Mann sagen kann, ich bin traurig oder ich fühle mich verletzt, ich fühle mich verwundet. Und dann letztendlich diese ganze Nuancenpalette der Empfindungen, die dazugehören, das in Worte zu fassen, das würde ich sagen, ist ein nächster Schritt, weil ich sag mal so rum, die eigenen Monster in unserer Seele, die können ja nur so lange wirken, wie sie keine Namen haben. Und ich würde sagen, das ist meine Verantwortung, auch als Mann immer wieder diesen Ungeheuern Namen zu geben. Und dann kann ich mit ihnen hantieren. Das heißt, ich kann meinem Gegenüber, ich kann meiner Frau sagen, das ist gerade bei mir, dass sie vielleicht besser verstehen kann, warum ich gerade so ticke. Und dann kann es ja sein, dass man sagt, okay, ich habe ungefähr eine Spur oder das innere Kind meldet sich wieder oder ich merke, ich habe noch eine Wunde aus der Vergangenheit. Dann kann es ja sein, dass ich anfange, Bücher zu lesen zu der Thematik. Aber ich finde es manchmal noch hilfreicher, wenn wir uns einem Mentor anvertrauen oder einem Seelsorger oder sei es einfach einem Freund. Also es muss ja nicht gleich Seelsorger sein. Ja? Also und das heißt für mich aufrecht gehen und auch ins Licht bringen, in der Lage zu sein, die Dinge, die mich beschäftigen, meine eigene Bedürftigkeit in Worte zu fassen und ans Licht zu bringen.
Ja.
Und das beschreibe ich auch letztendlich da. Ich musste meinem Ausraster gegenüber meinen Kindern, ich musste verstehen, was die Dynamik dahinter war.
Mhm. Ja. Das erinnert mich gerade, ich habe vor kurzem gelesen, eine Definition von Heilung, die hat mir sehr gut gefallen. Heilung, hieß es da, sei nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern ein Stück weit die Fähigkeit, im Schmerz noch in der Beziehung zu bleiben, vor allem zu Gott, genau, aber auch zu anderen Menschen. Und das ist ja ein Stück weit auch, finde ich, das, was du beschreibst.
Ja.
Dieses zu sehen, mein Glaube, meine Gottesbeziehung hat nicht als Folge, dass ich keinen Schmerz mehr empfinde oder dass es keine schwierigen Situationen mehr gibt, aber es gelingt mir in dem, wo ich Schmerz empfinde, in dem, was schwierig ist, nicht in so eine dunkle Ecke irgendwo hin zu verschwinden, sondern wirklich in der Beziehung zu bleiben und ein Stück weit auch, was du sagst, Worte für das zu finden, was Schmerzen verursacht. Darin besteht ja auch ein ganz großer Trost.
Genau. Und da würde ich sagen, ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir alle wollen ja keinen Schmerz spüren. Und es gibt so viele Ablenkungsmanöver und Mechanismen, ja, also Digitalisierung, was auch immer. Und da letztendlich es in dieser Stille, also in der Stille mit sich selbst, in der Stille mit Gott auszuhalten, das ist, ich glaube, echt eine Herausforderung. Das wird für die nächsten Generationen noch mal viel schwieriger werden.
Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Du sprichst auch über Jesus als Inbegriff von Männlichkeit. Was macht ihn denn für dich so zu einem Vorbild in der Männlichkeit?
Also, was mich immer wieder fasziniert, dass wir dort einen Mann haben, der schafft, beides zusammenzubringen, nämlich die Wahrheit und die Barmherzigkeit. Also, wir kippen ja auch in der Kirche oder in Gemeinden manchmal von der einen Seite vom Pferd runter. Wir betonen die Wahrheit, was richtig ist, vergessen aber die Barmherzigkeit. Dann gibt es wieder Trends, wo man nur die Barmherzigkeit, alles ist gut, Gott liebt dich so, wie du bist und so weiter und lass mal die Wahrheit außen vor. Und Jesus war beides zugleich. Er konnte knallhart sein mit der Wahrheit, sei es eine Konfrontation mit den Pharisäern. Aber wenn du auch an die Szene mit Petrus denkst, ja, weiche von mir, Satan, wo ihm Petrus ja eine Alternative anbietet. Und zugleich kann er unglaublich empathisch sein. Also es gibt ja auch Szenen, wo er weinte, ja, also Lazarus oder wo über Jerusalem weinte. Und diese Kombination aus Klarheit und Wahrheit, Barmherzigkeit und Empathiefähigkeit.
Ja, und letzten Endes auch die Geschichte, wo er nach Petrus Verrat ihn dann aufsucht, die Beziehung zu ihm nochmal neu initiiert und im Grunde dreimal konfrontiert,
ja, ja.
aber unglaublich empathisch und sich eine doch sehr intime Szene auch zwischen genau. Petrus und Jesus sich da am See Genezareth ereignet.
Ja. Und er ist auch nicht nachtragend.
Mhm.
Also ich wüsste nicht, wo er nachtragend ist, sondern er sagt die Dinge ganz klar beim Namen, nennt auch die Konsequenzen auf und dann ist gut. Aber dann kann er sich auch wieder der Person voll zuwenden. Ja.
Noch eine vielleicht ein bisschen kritische Frage, aber Hingabe, All-In und so weiter, das klingt inspirierend. Wie verhindert man oder wie verhindern wir, dass daraus Selbstausbeutung wird?
Naja, Selbstausbeutung oder es geht letztendlich nur darum, wie sehr überschreite ich meine eigene Grenze. Oder man kann ja nicht nur Selbstausbeutung, sondern auch Fremdausbeutung nach dem Motto, hier wird gesagt, du musst dich hingeben, also gib alles. Und da würde ich auch sagen, da hat jeder eine unterschiedliche Hingabefähigkeit oder auch eine Hingabedisposition. Es gibt Menschen, die haben deutlich mehr Kraft, die haben mehr Power und es gibt welche, die haben es deutlich weniger. Und da muss jeder seine eigene Grenze auch wissen, wo es dann auch ausbeuterisch wird oder wo es dann auch in eine Entgrenzung letztendlich hineinkippt. Und das kann man nicht für jeden Einzelnen von außen erst recht nicht vorgeben. Aber entscheidend ist, glaube ich, dieses, dass ich nicht über meine Grenzen und meine Bedürftigkeit hinauslebe. Weil wenn das passiert, dann passiert auch das, was ich da geschildert habe mit Männern, die dann tatsächlich fremdgehen oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Szenarien.
Ja. Ja, und ich glaube, das hängt auch mit einer gewissen Art der Reifeentwicklung zusammen.
Genau, deswegen habe ich da auch das eine Zitat da von dem Heimito Doderer, ich finde das genial, weil da geht es ja letztendlich um das Thema Reife. Und er beschreibt es ja so, reif werden heißt nicht mehr so oft auf sich selbst hereinzufallen. Und reifen heißt ja letztendlich auch nichts anderes mit begreifen. Und je mehr ich mich begreife, mein Leben begreife, meine Bedürftigkeit begreife, umso besser kann ich mit ihr umgehen, umso besser weiß ich, wo die Grenze ist. Und dann gerate ich auch nicht in oder nicht so schnell in die Gefahr, dass es dann zu einer Verausgabung wird.
Eine letzte Frage. Was würdest du einem jungen Mann als Rat geben auf seinen Weg als Mann und auch als Christ, wenn er zu dir käme und fragen würde, was kannst du mir da sagen, so in Bezug auf diese beiden, Mann sein, Christ sein, was würdest du ihm da sagen?
Also seh zu, dass du ein fröhlicher Mann wirst. Also Mann sein hat was sehr Ernstes für manche, aber ich würde sagen, es geht letztendlich darum, ein fröhlicher Mann zu sein und ein Mann, der gerne in seinem Leib, in seinem Körper ist, in sich verbunden ist, das wäre sich das eine und das andere wäre zu sagen, wenn du als Christ Mann sein willst, die beste Vorlage ist immer noch Jesus und nochmal, nur das, was wir anschauen, zu dem können wir werden. Nur wen wir anschauen, zu dem können wir werden. Das heißt, immer wieder Jesus anschauen und da gibt es so viele Beispiele, so viele tolle Gleichnisse und was die Jünger aufgeschrieben haben in den vier Evangelien, das zu meditieren, das zu inhalieren, das zum geistlichen Lebensbrot zu machen, das wäre das Zweite. Und das Dritte ist, was dann beides miteinander kombiniert, das Mannsein und das Christsein ist, such dir Männer, die auch Christen sind und befrage sie, fordere sie heraus, lass dich herausfordern von ihnen, zum einen tiefer ins Mannsein hineinzuwachsen, aber natürlich vor allem auch ins Christsein. Ja, und da das Geheimnis zu entdecken. Ja.
Ja. Vielen Dank. Gefällt mir vor allem sehr gut der letzte Ratschlag. Gibt es noch irgendwas zu dieser Thematik, von der du sagst, ach, das hätte ich eigentlich auch noch gern gesagt, aber ich habe es nicht gefragt?
Nee, eigentlich, nochmal, das Thema ist ja sehr, sehr breit gefächert. Ich würde nochmal gern auf unsere Seminare gern nochmal hinweisen.
Genau.
Das sind echt tolle Seminare, weil sie bieten immer einen Anlass. Also ich habe ja schon das Maßhalten, ja, ist ein Brauseminar. Da geht es um die 7 Schritte des Bierbrauens und um die 7 thematische Verknüpfungen zum Thema Mannsein oder das All-In-Poker-Seminar oder auch das Schachseminar, weil wir da nicht nur Theorie, sondern auch wirklich immer verknüpft mit einer Praxis verbinden. Und unsere Botschaft, die geht meistens durch die Hände beziehungsweise das, was wir zu uns nehmen, sei es jetzt beim Bier, dass wir was trinken, dort zu verstehen, Mensch, was passiert eigentlich beim Bierbrauen? Und dann analog zu verstehen, was passiert eigentlich bei mir als Mann? Was braucht es, damit ein Bier vollmundig schmeckt? Ja, und da auch gleich die Frage, wie kann mein Leben vollmundig werden? Was heißt ein reifes Bier? Was heißt reifes Mannsein? Und das ist einfach immer wieder spannend, mit den Männern da unterwegs zu sein und mit ihnen die Welt des Mannseins zu erkunden. Und ich lerne jedes Mal was dazu. Kann ich nur sehr wärmstens empfehlen.
Schön, vielen Dank. Weißt du den stehenden Fußes sozusagen, wann das nächste Seminar ist?
Ich, wie du weißt, Jeppe, mit Zahlen und Terminen bin ich nicht der Beste, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber auf der Website steht dann immer alles drauf.
Dann reichen wir die Links entsprechend in der Beschreibung nach. Ja. Vielen Dank dir für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank, Jeppe.
Ja.